Das rote Sofa. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Einen wunderschönen guten Abend, schönen Donnerstag. Ganz herzlich willkommen zu Das rote Sofa. Natürlich live aus Norddeutschland. Und das nächste natürlich, kennen Sie unseren Gast aus dem Frankfurter Tatort. Sie spielt sensationell die Hauptrolle in der Reihe Meine Mutter. Und jetzt spielt sie im ARD-Weihnachtsfilm eine Frau, die die neue Liebe eigentlich verstecken will. Und nicht nebenbei ist sie im echten Leben auch noch außerordentlich erfolgreich als Fotokünstlerin. Werden wir alles besprechen. Margarita Broch heute Abend auf dem roten Sofa.
Freut mich.
Guten Abend. Kannst du schon jetzt essen nach dem Keks, den du eben probieren musstest?
Keks war ganz schön groß, aber ja. Es geht.
Sag mal, 2022, da warst du das letzte Mal bei mir hier auf dem roten Sofa. Hast du da, ich erinnere mich, es war eine sehr schöne, eine lustige, eine launige Sendung. Hast du da etwas Besonderes getan kurz vor der Sendung, was du jetzt wieder machen musstest, heute in Vorbereitung auf unsere Sendung?
Also diesen Vorbereitungszwang, den kenne ich eigentlich nur vom Theater, ehrlich gesagt. Das war immer so, dass wenn ich bei der Premiere irgendwie, weiß ich nicht, was gemacht habe, geduscht, einmal ums Haus gelaufen, mich auf die Erde gelegt, dann habe ich tatsächlich das bei jeder weiteren Vorstellung dann immer wieder machen müssen.
Ist so eine Zwangshandlung.
Baller, baller.
Du hast auch mal Schnaps, glaube ich.
Ja, mit Thomas Thieme bei den Ratten von Gerhard Hauptmann in der Pause. Und dann musste ich natürlich bei jeder weiteren Vorstellung wieder Schnaps trinken.
Ich kenne das. Manchmal macht man so Dinge und dann denkst du, ja, nee, das muss ich jetzt also noch mal ordentlich weglegen. Das Bett, was weiß ich, den Zippel wegmachen, weil sonst beschäftige ich mich das den ganzen Tag und irgendwie habe ich Unglück heute.
Ja, und wenn die Premiere gut gelaufen ist, dann denkt man, wenn ich das jetzt weglasse, dann wird die zweite Vorstellung nicht mehr so gut. Also bei Fernsehsendungen habe ich jetzt noch kein festes Ritual. Das können wir aber einführen.
Es war der Keks. Es war der Keks. Jetzt okay. Musst du vor jeder neuen Sendung musst du einen Keks essen. Margarita Broch, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute Abend unser Gast bist. Dankeschön. Wenn Luftmoleküle leuchten, herrlich. Ich habe es leider gestern Abend nicht gesehen. Irgendwie war das ein bisschen zu bedeckt. Ich habe auch nicht drauf geachtet. Aber du hast mir gerade erzählt, du hast mal eine tolle Situation bei einem Dreh gehabt.
Letztes Jahr habe ich auf Norderney gedreht und da waren die Dreharbeiten nur draußen. Wind und Wetter, immer weiter gedreht. Und da habe ich 3-4 Abende hatten wir diese Lichter. Das war unglaublich.
Ja, weil die auch so hoch in den Himmel gehen.
Ja, und weil man es einfach, ich habe es noch nie im Leben vorher gesehen.
Mit diesem wunderschönen Erlebnis starten wir jetzt in unsere gemeinsame Sendung. So, Margarita, schöne Bilder, oder?
Ja, man denkt immer so, das ist mein Leben, huch.
Ja, einige Stationen. Sag mal, Stichwort, das ist mein Leben. Was könntest du an meiner Frisur jetzt noch ruckzuck ein wenig verbessern? Jetzt sag nicht vieles.
Nee, das sitzt doch ganz gut. Ja. Aber ich kann Haare schneiden. Ich habe meinen Kindern, meinen Männern auch immer die Haare geschnitten. Also wenn es zu lang wird,
mein Gott, was hat die für ein Glück im Leben? Mein Gott, was die Kinder. So. Wer hat dir denn die Haare geschnitten? Mama, so. Ah, sieht toll aus. Aber du warst jetzt tatsächlich für die Rolle der Elle in dem Weihnachtsfilm von der ARD, da warst du in einem Frisiersalon und hast das noch mal ausprobiert?
Das war mein Friseursalon, ja. Und da musste ich dann vor laufender Kamera nicht schneiden. Aber ich habe vorher so ein bisschen mir das angeguckt.
Ellen ist deine Figur in der ARD morgen Abend. Ja. Weihnachtsüberraschungen.
Ja.
Stichwort Mehrzahl. Wer ist Ellen? In welcher Situation befindet sich Ellen?
Ellen ist, also erstmal, das hat mir schon sehr großen Spaß gemacht, Ellen zu spielen. Ellen ist so ein Muttertier, die Familie zusammenhält und ich glaube, auch aufopfern zusammenhält. Aber sie hat trotzdem irgendwie noch den Blick für sich selber behalten. Also sie hat dann, ihr Mann ist leider verstorben und dann merkt sie, dass der Nachbar doch sehr attraktiv und sehr lustig ist.
Da sind wir bei Rolf.
Ja, und irgendwie haben die beiden sich dann noch mal so zusammengerauft und genießen das, glaube ich, sehr. Und die Kinder haben es nicht mitgekriegt und finden das überhaupt nicht lustig.
Und es ist halt Weihnachten.
Es ist Weihnachten.
So, und die Tochter Nora.
Eltern springen über alle Tische und Stühle, aber die Kinder nicht.
So, da ist so ein kleiner Rolf. Wir schauen mal eine kurze Szene an. Auch als Ellen und Rolf, gespielt von Harald Krasnitzer,
ja.
ein spätabendliches Tête-à-Tête haben, möchte ich mal sagen.
Aber wir bleiben dabei, wir sagen nichts zu Weihnachten.
Nee.
Vielleicht Anfang des Jahres.
Hallo? Mama?
Ja? Was machst du denn hier draußen?
Na, ich denke, ich soll meine Sachen im Gartenhaus durchgehen. Was machst du hier?
Wie, was mache ich hier? Na. Ich gucke mir mal ganz in Ruhe die Sterne an. Ja, mal in Ruhe.
Aha.
So, mal in Ruhe. Ich finde es so sensationell entwaffnend gespielt, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist so. Was machst du denn hier? Sag mal, Margarete, da passieren
schnell
ja noch...
Schnell war sie nicht im Kopf.
Ja, aber das ist ja in so einer Situation. Was sagst du denn da? So, also jetzt müssen wir mal sagen, Weihnachtsüberraschungen. Wir wollen noch nicht alles verraten, noch nicht, wie es ausgeht. Aber es entwickelt sich ja, kann man sagen, so eine Art Familienkuddelmuddel. Weil einer kommt nicht, andere kommen neu dazu. So in etwa kann man das sagen.
Ja, bei meinem geliebten Herrn Nachbarn, der eine Bäckerei hat, da fällt die Heizung aus. Und ich glaube, die Kinder, also meine beiden und seine Kinder, die sind schon, also ich meine, die leben ja schon lange gegenüber Straße, über die Straße und müssen sich dann halt irgendwie zusammenraufen und tatsächlich dieses Weihnachtsfest zusammen feiern, wobei es da ein paar Spannungen gibt, wie es das vielleicht manchmal so ist.
So, ja. Und bei der Nora kommt der Mann nicht, aber Gott sei Dank hat Rolf auch einen Sohn. Und dann gibt es da noch einen anderen Besuch und der Bruder kommt und Rolf hat auch eine Tochter. Und ihr beide tut so, als wenn nichts gewesen wäre. Das ist so, es ist einfach herrlich.
Ja, das hat auch irgendwie großen Spaß gemacht, das zu spielen, ehrlich gesagt.
Weihnachtsüberraschung morgen ja. Abend im 1. 20.15 Uhr. Aber so Stichwort Weihnachten, ist ja, da kommt ja immer viel Emotion hoch. Da prallt ja vieles aufeinander, weil es schön werden muss, möglicherweise, weil Verwandte kommen, ins Haus kommen, in die Wohnung kommen, die man schon lange nicht gesehen hat, die man vielleicht gar nicht so gut gerne mag, möglicherweise. Wie anders ist das bei dir, privat?
Also mein Weihnachtsfest gibt es erst seit 34 Jahren, seitdem mein ältester Sohn geboren wurde. Vorher, also bei uns zu Hause war es also ein Riesenfest und meine Mutter im langen Kleid und alle haben Klavier gespielt und es war ein sehr katholisches Fest. Wir gingen in die Kirche. Dann habe ich in Dortmund studiert und dann bin ich nur noch ins Kino gegangen und wollte damit überhaupt nichts mehr zu tun haben und fand es total blöde. Dann kam mein Sohn auf die Welt und ich war fast schlimmer als meine eigene Mutter. Und da das der einzige Tag ist, wo Schauspieler tatsächlich hundertprozentig keine Vorstellung haben, war das auch irgendwie das einzig, ein Fest, was eigentlich immer größer wurde. Und wir sind meistens 20, 30 Leute am Tisch, alles voll Wahlverwandtschaft.
Und alles dann, aus Schauspielerkreisen natürlich. Also, ne?
Auch, ja. Manche haben dann noch einen Auftritt und kommen nicht mehr irgendwie zurück. Und dann sitzen alle gerne bei mir am Tisch. Und dann so um 10 gehen noch mal die Türen auf und dann kommen noch mal 20. Also auch viele, viele Freunde meiner Kinder. Und es ist ganz toll.
Und das Schöne ist, also ich meine, im Laufe eines Lebens, da gibt es ja die eine oder andere Beziehung, die es dann vielleicht nicht mehr gibt. Aber es gibt dann vielleicht auch wieder eine neue Beziehung, die dann entstanden ist. Ihr macht das trotzdem, also du warst mit Martin Wuttke viele, viele Jahre zusammen, ihr habt ja auch Kinder. Trotzdem, du hast jetzt einen neuen Partner, trotzdem, ihr feiert alle zusammen.
Ja, auch Heike, die Frau von Martin vor mir, die ist auch seit 34 Jahren dabei. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, also dadurch, dass wir so viele sind, habe ich das Gefühl, dass das alles irgendwie geht. Natürlich muss jeder Respekt vor dem anderen haben, den anderen auch wirklich mögen, was ja klar ist, wenn man zusammen war. Und dann, ja, dann dann ist so eine große Gesellschaft auch eine Chance, tatsächlich sich immer wieder so zusammenzufinden. Also ich weiß jetzt nicht, ob man zu dritt unterm Weihnachtsbaum dann vielleicht doch sagen würde, also das wollte ich dir aber schon immer mal sagen. Mhm. Aber so mit vielen ist es einfach so eine riesen, ja, wie man sagt, Patchwork-Familie. Und das ist bisher toi, 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 eigentlich immer lustig und gut
gewesen. Da kommt man gar nicht dazu, sich irgendwie zu streiten.
Nein, es wird zusammen gekocht und es gibt Gott sei Dank immer wieder neue Kinder und Enkelkinder und ja.
Zazie de Paris ist auch eine Sängerin, Schauspielerin.
Ja, jedes Jahr dabei.
Ihr habt auch im Tatort zusammengespielt, jedes Jahr dabei und vor allen Dingen nicht nur Heiligabend, sondern auch beim Plätzchenbacken.
Hallo Margarita Cherie, ich freue mich so sehr, wieder die Plätzchen zu backen für dich, deine Söhne und mir natürlich auch und unsere Freunde. Bald, es ist soweit, es ist Weihnachten, aber jetzt ist es erstmal Plätzchen backen. Ich liebe euch. Bisous, eure Sassi.
Oh, ist das nett.
Da ist auch der französische Einfluss beim Plätzchenbacken.
Plätzchenbacken.
Beim Plätzchenbacken.
Ja, aber ich muss ehrlich sagen, Sassi macht nicht nur die Plätzchen, sondern die hat auch, also meinen jüngeren Sohn, durchs große Latinum geführt. Wenn ich schon die Nerven verloren habe, dann hat Sassi einfach weiter Vokabeln geübt.
Ja.
Die war eigentlich, ja, das ist die Patentante meiner beiden Kinder. Und die hat viel mit der Erziehung zu tun gehabt, ja.
Und das mit dem Plätzchen, wenn ihr euch denn so zusammenfindet, was für ein Ritual ist das? Und ich sag mal, das sind ja schon Plätzchen, wir können das mal eben zeigen. Die sehen ja, das sind ja schon echte Kunstwerke, ja, diese Plätzchen.
Die Farben sind ein bisschen komisch da, aber eigentlich ja.
Ja, vielleicht zu grün in den Teilen da möglicherweise. Aber das ist ja eine künstlerische Arbeit fast schon.
Also es ist schön, weil es meistens mit meinen Freundinnen zusammen, wir treffen uns halt immer 3 Wochen vorher und dann werden diese Plätzchen, die ich vorher schon gebacken habe, die werden dann eben in Gruppe verziert. Und dabei gibt es auch ein paar Ärztinnen, die sind dann mit der Pinzette zugange und machen die kleinen Kügelchen drauf. Oder Sassi hat sehr gerne, ich glaube, Sassi hat diese bunten Farben eingeführt. Also Schluss jetzt mit so einem noch schönen Kipferl, jetzt wird einfach mal ein bisschen Farbe draufgelegt. Und jetzt sehen sie so aus.
Die sind ja fast so schade zum Essen. Das ist so.
Ja, die sind aber nach Weihnachten alle weg.
Ja, logisch. Ja, logisch.
Ja.
Ist ja klar. Ich komme, sonst, wenn nicht, dann komme ich noch mal vorbei. Trotzdem eine sehr interessante Vorstellung, die dahinter steckt. Glaubst du, das kann klappen, dass man sich verlieben will?
Naja, man sollte die Tür nie zuschlagen. Also, ja, ich weiß auch nicht, man ist ja nicht davor gefeit. Und verliebt sein ist schon ein sehr, sehr schöner Zustand.
Ja, aber dieses so mit Ansage, also was, ich will mich jetzt verlieben, das ist natürlich schwierig.
Nee, ich glaube, das ist schwierig. Also, das habe ich manchmal versucht, aber das, nee.
Was für ein glorreicher Zufall war es, dass du deinen Dirk kennengelernt hast?
Ja, also nicht gesucht, aber gefunden. Das ist natürlich das Tollste.
Erzähl mal, wie das passiert ist.
Ja, das habe ich schon mal manchmal erzählt. Also im Flugzeug ist es passiert, ja. Wir sind jetzt im Flugzeug von Frankfurt nach Berlin, saßen wir nebeneinander und mussten uns so ein paar Mal umsetzen. Und dann habe ich so geguckt und dann hatte der so einen schicken Anzug an und die FAZ in der Hand. Und dann dachte ich, aha, tschüss. Und dann habe ich so.
Haben Sie nie einen guten Anzug an und die FAZ? Dann heißt es gleich tschüss. Das ist.
Also, es war so, ich weiß auch nicht. Und dann, dann habe ich gesagt, das ist jetzt hier wie bei Loriot. Das war so, weil es gibt so einen Loriot-Sketch, wo einfach alles durcheinander ist. Und die sind über den Wolken und die ganzen Sitze und alles und die Zellophanblumen und so. Und dann habe ich gesagt, wie bei Loriot, und habe aber nicht mit einer Antwort gerechnet. Und dann guckte ich so rüber und Dirk sagte, ja, das sind die Duineser Elegien von Rilke, richtig?
Oh.
Ja, und sag, die kommen darin vor.
Sag mal.
Und das kam in diesem Sketch vor und da dachte ich, aha, hat ja doch Ahnung. Ja, und dann sind wir ins Gespräch gekommen irgendwie. Aber es ist schon so, dass man, also ich meine, ich war 57, ich habe mit 60 geheiratet, dass ich das Gefühl habe, also man kennt den dann irgendwie schon. Es ist, ich weiß nicht, ob jetzt ein mir ganz fremder Mensch, ob ich mich da so hätte so reinfallen lassen oder mich da so wiedergefunden. Ich sah Dirk und dachte, irgendwie sieht der aus wie aus meiner Familie. Also so irgendwas war da schon, was ich vielleicht vorgedacht habe oder was ich irgendwie wiedererkannt habe oder was mir vertraut war. So.
Ja. Und schönerweise, ihr bringt unterschiedliche Facetten mit in diese Beziehung rein. Fangen wir mal an mit Dirks Facette. Er bringt Sylt in eure Beziehung mit.
Ja, und er kann bügeln.
Ne? So. Der perfekte Mann. Bügler und Sylt-Fan. Also ich meine, mehr geht doch nicht. Wie verbringt ihr eure Zeit auf Sylt? Was macht ihr da? Also ich meine, es sieht so ein bisschen naturverbunden aus. Ist das richtig?
Ja, ich glaube, wir sind grundverschieden in bestimmten Sachen. Also mein Ordnungsprinzip ist nicht so ausgeprägt, sagen wir mal so. Ich bin relativ chaotisch. Dirk kann nur arbeiten, wenn es ordentlich ist. Aber in unseren Interessen, was wir gerne machen und was wir gerne sehen und was wir gerne unternehmen, da muss ich sagen, ist es 100% gleich.
Und du hast den Italiener in ihn geweckt, weil Italien ist seine große Liebe. Was ist das für eine Wohnung, die ihr gemietet habt? In Rom direkt? Ich meine, direkt am Trevi-Bund nebenan, ne?
Also es ist eine ganz winzige Wohnung, aber man kann auch raus, es ist ein Balkon und ich weiß auch nicht. Also Sylt, ja gut, aber Sylt ist herrlich und wahnsinnig schön, aber ich friere halt da auch manchmal. Und dann habe ich irgendwie vor 4 Jahren zufällig immer wieder geguckt, weil ich dachte, ah, Italien und ich wollte jetzt nichts kaufen oder nichts irgendwie und ich brauche einen Flughafen irgendwie, um arbeiten zu können auch irgendwie. Ich kann jetzt nicht in die Berge ziehen.
Ja.
Und dann hat sich das wirklich Zufall per Zufall. Wir kennen einen und die kennen jemanden und die kannten jemanden. Langer Rede, kurzer Sinn, das waren 2 Schwestern, deren Eltern gestorben sind und die diese kleine Wohnung hatten und haben die Eltern so geliebt, dass sie nicht in die Wohnung rein wollten, aber sie wollten sie auch nicht verkaufen und die konnten wir dann mieten. Das war wirklich super.
Ganz wunderschöne Stadt, wie ich
Kirchen, finde. Kirchen, Caravaggio.
Ja, aber auch der Vatikan ist doch immer wieder faszinierend. Ja. Also das ist einfach so direkt nebenan in dieser Stadt ist der Vatikan. Und man kann möglicherweise Papst Leo einfach mal über...
Also den letzten haben wir noch gesehen, Francesco. Aber den neuen kenne ich noch nicht. Der kann sich ja mal vorstellen.
So. Aber ist eigentlich Rom für dich als studierte Fotografin auch ein Fotomotiv?
Ja, also ich glaube, da würde ich nur Schwarz-Weiß-Fotos machen und wahrscheinlich nur von Grabsteinen und Engeln.
Mhm. Hat ja auch was. Also es hat auch eine Ästhetik.
Ich fotografiere irgendwie immer, aber wir fahren da meistens mit dem Motorroller durch die Gegend.
Nein.
Und ja, mit so einem Elektroroller.
Nein,
und das ist auch so toll an Dirk. Der weiß, das ist, ich würde sagen, na, Trüffelschwein, was das angeht. Also die Kirche und die vorchristliche Kirche und die ist da und da. Und dann, ich meine, man kann, glaube ich, 300 Jahre alt werden in Rom, bis man alle Kirchen gesehen hat.
Ich war tatsächlich vor Ostern auch mit Freundin und meiner Tochter und ihrem Freund, der Römer ist, waren wir auch in Rom und natürlich auch mit diesem Elektromotorroller. Ja, können wir nur, super. Mietest du dir da überall da fährt man da durch, an jedem Stau vorbei.
Ja. Mega.
Mega. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Ihr seid ein flottes Paar. Dirk und Margarita, wo sind die? Da fahren sie lang. Fotos können, weil wir gerade kurz drüber gesprochen haben, Fotos können auch Vorlage für Gemälde sein. Anna Lohmann über Farben, die leuchten.
Gegen Kim Phoebe hat das Herbstgrau keine Chance. Denn ihre Welt ist die Welt der leuchtenden Farben.
Ich benutze nur ganz bestimmte Neonfarben. Es gibt so Neon, was irgendwie so lasch ist. Und ich brauche das halt, dass es so richtig doll knallt.
Schon immer war ihr größter Traum Künstlerin werden. Doch sie folgt erstmal dem Rat ihrer Mutter und macht was Vernünftiges. Eine kaufmännische Ausbildung. 10 Jahre lang arbeitet sie als Personalreferentin. Verblasst dabei innerlich wie dieses Kunstwerk von ihr. Spürt, der Job macht sie kaputt.
Mein Sohn hatte jahrelang mitbekommen, dass ich nach der Arbeit genervt bin und gestresst und auch vor der Arbeit schon keine Lust hatte, da eigentlich hinzugehen.
Einfach kündigen und neu starten? Für die alleinerziehende Hamburgerin keine Option.
Ich habe immer gesagt, das geht nicht und wir brauchen das Geld und die Sicherheit und so. Und dann hatte ich 2023, 2024 Silvester eine beidseitige Lungenembolie. Und habe da nochmal für mich neu gedacht, das Leben ist kurz. Willst du dich jetzt wirklich weiterhin in einem Job quälen, auf den du keine Lust hast? Und habe für mich entschieden, nee, ich versuch's jetzt. Ich mache jetzt nur noch Kunst.
Sie fotografiert Liebespaare auf der Straße als Vorlagen für ihre leuchtenden Bilder. Und die malt sie auf einfach alles. Ausrangierte Straßenschilder, Leinwände, Steinwände. Es folgen Ausstellungen und erste Verkäufe. Ein Hamburger Hotel lässt regelmäßig Räume von KünstlerInnen gestalten. Von Kim Phoebes Ideen ist der Auftraggeber begeistert.
Kim hat ja auch eine ganz, ganz kreative Out-of-the-Box-Art. Also auch das mit diesen interaktiven Mitteln, die sie hier eingebaut hat, das haben wir so im Haus gar nicht. Also das ist schon sehr einzigartig.
Denn Kim Phoebe hat hier zahlreiche Überraschungen versteckt, die nur mit Schwarzlicht sichtbar werden. Das lässt die Neonfarben noch mehr knallen. Unter der Decke ein Liebesbrief, überall im Hotelzimmer kleine Liebesbotschaften. Doch genau wie die Liebe lässt sich die Auftragslage leider nicht planen.
Zwischendurch kommen natürlich immer mal Zweifel und Struggle, wenn man gerade nicht weiß, wie die Miete bezahlt wird und nicht weiß, kommt nächsten Monat was oder nicht.
Die 36-Jährige malt auch ohne Auftrag, macht ihre Kunst als Street Art allen frei zugänglich. Heute mit einem Kussmotiv vom Christopher Street Day.
Es sieht am Anfang immer für andere so wirr aus und es ist so eigentlich noch hässlich. Und auch wenn ich vorher schon den Hintergrund ein bisschen sprühe, weiß ich so grob, wo kommt die Hand hin, wo kommt das Gesicht hin oder so. Und deswegen, wenn ich jetzt hier so vor der Wand stehe, dann sehe ich schon fast das fertige Motiv.
Damit auch alle anderen das Bild erkennen können, holt sie ihre Neonfarben raus.
Ich bin ziemlich genervt von diesen immer wiederkehrenden schlechten Nachrichten. Es baut sich so langsam eine Hassmentalität auf. Und das finde ich nicht so schön. Ich finde es irgendwie wichtiger, die positiven Dinge, die wir im Leben ja auch erleben, zu beleuchten. Ich sage ja auch immer, Hass mit Liebe bekämpfen und nicht mit noch mehr Hass.
Kim Phoebe. Ganz viel Neon, ganz viel Liebe.
Ja, beim Thema Fotos, die da ja eben auch, Liebe ist alles, logischerweise. Liebe auch zu Fotos, Fotos, die wir da auch eben gesehen haben. Was hat dich damals so an Fotografieren gereizt, dass du das studiert hast? Oder Fotodesign studiert?
Also ich komme aus einer Medizinerfamilie und Medizin wäre es eigentlich gewesen. Aber wir hatten eine Dunkelkammer zu Hause. Und mein Vater hat nur ganz viel fotografiert und meine Brüder auch. Mhm. Und irgendwie habe ich mich dann in Dortmund an der Fachhochschule beworben und die haben mich dann genommen.
Ich möchte mal ein Bild zeigen, weil du hast so tolle Aufnahmen gemacht. Die hießen nach dem Label, nach dem Auftritt, oder, ja, glaube ich. Christoph, was haben wir jetzt? Ich möchte mal eben zeigen, weil es sind wirklich interessante Aufnahmen. Von Christoph Schlingensief zum Beispiel, das hast du gerade verkauft, ne? Direkt nach einem Auftritt. Sieht man ihn da gerade? Oder auch, können wir ruhig mal das nächste zeigen? John Malkovich. So, Fotos werden jetzt gerade, nee, das ist Corinna Harfuch. Guck mal, aber Corinna Harfuch, das muss ja direkt nach dem Theater gewesen sein.
Ja, das war im, ich weiß gar nicht, wo es war.
Das ist John Malkovich.
Auch nach dem Auftritt.
Aber schön, wie er so zusammengesunken, so, ja. Ja, so echt einfach, ne? Du hast ja denn lange auch Theaterfotografie gemacht oder eine gewisse Zeit lang Theaterfotografie gemacht. Was hätte ich denn da beim Theater, so, wo du denn gesagt hast, hey, da könnte ich doch jetzt auch stehen und fotografiert werden?
Also nach dem Fotodesignstudium bin ich bei Herrn Peimann in Bochum gewesen und habe mich da beworben als Theaterfotografin. Und das war schon wahnsinnig aufregend, weil ich meine, das war das erste Mal am Theater und ich dachte, ich bin, weiß ich, wo ich gelandet bin. Ich habe immer nur meine Mutter angerufen und gesagt, das glaubst du nicht, du glaubst es nicht, du glaubst es nicht. Und das war natürlich auch eine wahnsinnig große Theaterzeit in Bochum mit Herrn Peimann. Also die besten Schauspieler und es war wirklich beeindruckend. Und dann habe ich als Fotograf habe ich dann brav da gearbeitet und habe aber gemerkt, dass ich dann manchmal so nur noch so geguckt habe und ganz vergessen habe, das Foto zu machen, weil die Proben einfach so toll waren. Und dann habe ich mir überlegt, ach ja, ich immer alleine im Dunkeln, in der Dunkelkammer und die immer mit 20 Leuten im Licht und lustig. Da könnte man auch mal die Seiten wechseln. Und dann habe ich in Berlin an der UdK die Aufnahmeprüfung getraut, also mir zugetraut und dachte, aber die nehmen mich eh nicht. Und die haben mich dann genommen. Also wenn die mich jetzt nicht genommen hätten, dann
würden wir uns heute mit einer bekannten Fotografin
unterhalten. Ja, oder ich war ja. Ne, also. Oder vielleicht ein Restaurant, ein italienisches. Ja,
oder Italienisches. Viele kennen
das. Also ich bin jetzt nicht jemand, der schon mit 5 wusste, dass er Schauspieler werden will. Das ist wirklich so. Es war vielleicht so eine Ahnung und ein verschütteter Wunsch, den ich dann eigentlich, weil eine Freundin gesagt hat, jetzt mach das endlich. Und ich habe diese Aufnahmeprüfung relativ spät gemacht, mit 23. Und ich wollte es schon mit 21 machen, aber hatte immer Angst, dass ich da nicht genommen werde. Und dann wäre es ja vorbei gewesen so. Mhm.
Viele kennen dich natürlich noch aus dem Tatort, logischerweise. 19 Mal habt ihr gemeinsam ermittelt für den Frankfurter Tatort. Wir schauen uns mal die Szene an, kurz bevor ihr explosiv sozusagen aus dem Tatort aussteigt.
Oh ja.
So, ich fahre jetzt. Wir müssen morgen ziemlich früh raus. Ich kann dich übrigens mitnehmen, wenn du willst.
Wollt ihr nicht mein letztes Lied hören?
Wir tanzen hier raus wie Lauren Bacall.
Und Humphrey Bogart? Na dann, macht mal.
La chanson.
Salut Fanny.
Que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Moi qui t'aimais.
Ja, Sazi hat man da eben gerade noch gesehen als Sängerin.
Lustig, ja.
Wolfram Koch natürlich als dein Partner. Kurz danach explodiert dann das Auto und das war's dann. Ausstieg beim Tatort. Wie befreiend für eine Schauspielerin kann das auch sein?
Also das weiß man jetzt ja nicht vorher. Also das war schon mit Wolfram, das war schon einfach toll, weil wir uns so lange kannten, schon vom Theater. Und dann war das einfach, also einfach nur Spaß so. Ja. Und dann war es aber auch irgendwie so, dass man dann natürlich nicht mehr so viele andere Sachen spielt. Also man wird dann nicht mehr, man ist dann so ein bisschen in der Schublade. Die Schublade ist zwar sehr schön und die ist auch gepolstert, aber ja, und dann hatte sich das irgendwie, dann war Frau Jessen weg, die uns da engagiert hat, die wohl ging in Rente und auf einmal hat sich das alles so ein bisschen aufgelöst und dann war, glaube ich, das Interesse an uns und auch unser Interesse ist dann irgendwie so versiegt.
Du, wenn es am schönsten ist, kann man auseinandergehen, warum denn nicht? Also und vor allen Dingen kann man dann endlich auch mal wieder eine Mörderin spielen.
Endlich, ja.
So.
Ja.
Weil wir gleich noch über Beichte sprechen. Elena Tairis hat sich umgesehen, welche Rolle die Beichte heutzutage noch spielt.
Die katholische Kirche St. Sophien in Hamburg. Jeden Mittwoch und Samstag zur selben Zeit wartet Pater Augustinus hier.
Es kommt schon mal vor, dass es auch mal eine Zeit lang, ein paar Minuten, manchmal auch 20 Minuten oder eine halbe Stunde lang, man sitzt und wartet. Und ich finde es auch eine wichtige Erfahrung oder eine schöne Erfahrung, A, zu warten und B, dass die Leute wissen, da ist jemand und wartet auf mich.
Im Gegensatz zu vielen anderen Beichtstühlen ist hier meistens viel los. Etwa 5 bis 10 Leute kommen pro Beichtangebot. Und das, obwohl die Beichte seit den 70ern immer mehr an Stellenwert verliert und kontrovers diskutiert wird.
Für mich wäre das jetzt so nichts. Da beichte ich bei meiner Frau, wenn es was zu beichten gibt.
Ich beichte so. Ich denke, da brauche ich den Segen des Pastors nicht unbedingt.
Geht mir so am
Günther. Ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere mit einem Kummer rumläuft. Und wenn man das niemandem erzählen kann, dann ist es ganz gut, wenn man ein Ohr findet.
Das Sakrament der Beichte in der katholischen Kirche hat eine lange Tradition. Die sogenannte Ohrenbeichte, das Gespräch unter vier Augen mit einem Beichtvater, kam im 6. Jahrhundert mit den iroschottischen Mönchen nach Europa. Die erste Beichte ist vor der Erstkommunion üblich, also etwa mit 8-9 Jahren. Gerade ältere Menschen verbinden mit diesem Erlebnis oft Zwang.
Ja, damals als Kind, wissen Sie, ich war 9 Jahre alt, da ist das ja ganz schlimm, also ganz schrecklich, wenn man das erste Mal zur Beichte geht. Ich war aufgeregt und alles.
Ja, schon mit gewisser Angst auch besetzt. Was sagt der Pastor? Also ich bin ja nicht mehr so ganz jung und damals war das dann auch noch sehr streng und wenig empathisch.
Die Zeiten haben sich geändert. In St. Sophien bespricht Pater Augustinus vor der ersten Beichte gemeinsam mit Eltern und Kindern ihre Sorgen und Nöte. Zur Beichte gezwungen wird niemand. Statt in den Beichtstuhl können die Kinder auch unter anderem in die Sakristei. Oft hört der Pater die Sorge der Eltern, die Kinder hätten gar nichts zu beichten.
Die erste Beichte ist nicht der Ort der tiefsten Gewissenserforschung wahrscheinlich, aber es ist so der Aufschlag, der gemacht wird. Für mich ist das Wichtigste eigentlich, dass die Kinder das Sakrament kennenlernen, dass sie ein Gefühl dafür entwickeln, wie das ist, dass sie eine Erinnerung haben, dass es diesen Ort gibt, diese Möglichkeit gibt, diesen Raum gibt.
Und während immer mehr Menschen aus der katholischen Kirche austreten, bleibt die Zahl der Erstkommunion und damit wohl auch der Kinderbeichte seit Jahren konstant. Beim diesjährigen Weltjugendtag in Rom kommen sogar tausende Jugendliche zu einem regelrechten Beicht-Event zusammen.
Ich glaube, es ist insgesamt eine Bewegung erkennbar, jetzt keine Massenbewegung, aber doch eine bemerkbare Bewegung bei jüngeren Leuten, dass Sinnsuche, die Frage nach Glaube, was verortet mich, was gibt mir Halt, wichtiger wird und viele bewegt. Und auch die Suche nach festen, tragenden Säulen im eigenen Leben.
Und so beobachtet Pater Augustinus, dass immer mehr junge Menschen unter 30, insbesondere mittwochnachmittags, auf ihn warten. Oder er auf sie.
Margarita, du bist auch in einem katholischen Elternhaus aufgewachsen, haben wir eben schon drüber gesprochen. Ihr habt sogar auf dem Gelände eines Klosters in den Anfangsjahren gelebt. Du musstest auch zur Beichte, zur Kinderbeichte. Wie hast du das in Erinnerung, diese Beichte?
Also ich meine, man hat ja nichts zu beichten wirklich, außer vielleicht, dass ich irgendwie dem Hund zu spät Essen gegeben habe oder ich weiß nicht was. Aber ich habe immer gebeichtet in der Regel, dass ich das Essen, weil wir immer aufessen mussten.
Hier sieht man übrigens ein Foto von dir bei der Kommunion.
Ja.
Ne? Das bist du bei der Kommunion. Entschuldige, warte.
Ja, ja. Nein. Und ich habe dann meistens gebeichtet, dass ich das Essen eben unter die Kommode geschoben habe. So, weil ich es nicht aufessen wollte. Und mit den Nahrungsmitteln, das ist eine Sünde, wenn man die so. Also habe ich das jedes Mal gebeichtet. Und anstatt, dass der dann irgendwie irgendwann mal sagt, Kind ist gut, geh nach Hause. Nein, Vater unser, 5 und ich weiß nicht was. Und dann bin ich aber komischerweise doch immer danach mit einer solchen Erleichterung nach Hause, dass ich immer so einen Ratschlag nach dem anderen gemacht habe, bis ich zu Hause war. Das war nicht weit vom Kloster bis zu unserem Haus. Also es muss schon, also vielleicht war es auch die Erleichterung, dass ich die Beichte absolviert habe.
Endlich hinter dich gebracht. Ja, ja. Ne? Margarita, morgen gibt es den großen Spendenabend hier im NDR Fernsehen. Hand in Hand für Norddeutschland. 20.15 Uhr geht es morgen los. Schauen Sie mal.
Der Höhepunkt unserer alljährlichen Spendenaktion steht bevor. Hand in Hand für Norddeutschland. Diesmal für ein Leben ohne Sucht. Wir stellen hierzu Hilfsprojekte des Paritätischen Wohlfahrtsverbands vor.
Für den Paritätischen ist gesellschaftliches Engagement sehr, sehr wichtig. Zu wissen, ich bin nicht allein mit meinen Sorgen, mit meinen Ängsten, mit meinen Nöten.
Und wir freuen uns auch auf prominente Gäste, unter anderem Nina Bott, Milka Loff-Fernandes und Markus Majowski. Das Spezial. Hand in Hand für Norddeutschland. Freitag um 20.15 Uhr.
Ja, 20.15 Uhr im Ersten, dann sehen wir uns wieder gemeinsam mit Bettina Tietjen und Inka Schneider, werden wir das zu dritt vom Roten Sofa aus und aus dem Spendenzentrum und noch verschiedene andere Talkecken mit Zuschauerinnen und Zuschauern werden wir das dann moderieren. Freuen wir uns, wenn Sie dabei sind. Informationen dazu bei uns natürlich im Netz ndrde/handinhand. Margarita, wir sind am Ende. Herzlichen Dank, dass du da warst.
Erst noch ein Plätzchen, ja?
Erst noch ein Plätzchen. Weihnachtsüberraschungen morgen im Ersten. Unbedingt einschalten.
Unbedingt einschalten. Ich gucke auch.
Und vor 20.15 Uhr haben wir noch eine Sofasendung mit Inka. Da kommt dann Herbert Knaup. So, und jetzt gibt es hier für Sie die Nachrichten aus Ihrem Bundesland. Tschüss, bis morgen Abend in doppelter Ausführung.
Tschüss.